Diejenigen, die über 20 oder 25 sind, werden sich erinnern, dass es noch einen Bundeskanzler vor Angela Merkel gab. Und er hieß Gerhard Schröder. Und Gerhard Schröder wurde einmal gefragt, was seine Lieblingsgeschichte aus der Bibel ist. Und er sagte, die Geschichte von den Arbeitern im Weinberg. Und auf die Frage, warum, sagte er, weil alle den gleichen Lohn erhalten. Gerhard Schröder war Sozialist und das ist natürlich eine schöne Pointe, dass er sagen konnte, auch in der Bibel geht es oder gibt es eine Geschichte, wo alle das Gleiche bekommen. Aber wahrscheinlich hat er diese Geschichte nicht so im Detail gekannt oder vielleicht bewusst nur das rausgenommen, was er für attraktiv hielt in seiner Situation. Ich möchte dieses Gleichnis lesen. Matthäus 20. Denn das Reich der Himmel gleicht einem Hausherrn, der am Morgen früh ausging, um Arbeiter in seinen Weinberg einzustellen. Und nachdem er mit den Arbeitern um einen Denar für den Tag übereingekommen war, sandte er sie in seinen Weinberg. Als er um die dritte Stunde ausging, sah er andere auf dem Markt untätig stehen und sprach zu diesen: Geht auch ihr in den Weinberg, und was recht ist, will ich euch geben. Und sie gingen hin. Wiederum ging er aus um die sechste und um die neunte Stunde und tat dasselbe. Als er aber um die elfte Stunde ausging, fand er andere untätig dastehen und sprach zu ihnen: Warum steht ihr hier den ganzen Tag untätig? Sie sprachen zu ihm: Es hat uns niemand eingestellt. Er spricht zu ihnen: Geht auch ihr in den Weinberg, und was recht ist, das werdet ihr empfangen. Als es aber Abend geworden war, sprach der Herr des Weinbergs zu seinen Verwalter: Rufe die Arbeiter und bezahle ihnen den Lohn, indem du bei den Letzten anfängst bis zu den Ersten. Und es kamen die, welche um die elfte Stunde eingestellt worden waren, und empfingen jeder einen Denar. Als aber die Ersten kamen, meinten sie, sie würden mehr empfangen. Da empfingen auch sie jeder einen Denar. Und als sie ihn empfangen hatten, murrten sie gegen den Hausherrn und sprachen: Diese Letzten haben nur eine Stunde gearbeitet, und du hast sie uns gleichgemacht, die wir die Last und Hitze des Tages getragen haben. Er aber antwortete und sprach zu ihnen und sprach zu einem unter ihnen: Freund, ich tue dir nicht Unrecht. Bist du nicht um einen Denar mit mir übereingekommen? Nimm das Deine und geh hin. Ich will aber diesem Letzten so viel geben wie dir. Oder habe ich nicht Macht, mit dem Meinen zu tun, was ich will? Blickst du darum neidisch, weil ich gütig bin? So werden die Letzten die Ersten und die Ersten die Letzten sein. Denn viele sind berufen, aber wenige auserwählt. Es ist ein Gleichnis über das Himmelreich. Also über den Himmel. Und mit diesem Gleichnis will Jesus in erster Linie etwas über den Himmel vermitteln. Und diese Handlung ist relativ einfach zu verstehen, was hier passiert. Ein Gutsbesitzer, ein reicher Mann, geht früh auf den Markt und stellt Arbeiter ein. Früh, das heißt bei Sonnenaufgang, also der Tag in der Zeit damals wurde unterteilt in die Stunden nach dem Sonnenaufgang. Die dritte Stunde, also wenn man sich dann vorstellt, der Sonnenaufgang ist um 6 Uhr, dann ist die dritte Stunde 9 Uhr, die sechste Stunde 12 Uhr, die neunte Stunde 3 Uhr und Die 12. Stunde ist dann eben 6 Uhr, wo dann die Arbeiter offensichtlich aufgehört haben zu arbeiten. Und gearbeitet wurde also 12 Stunden. Das heißt, der Gutsbesitzer, der die Männer angeworben hat, der geht zu unterschiedlichen Zeitpunkten auf den Markt und findet immer wieder neue Leute. Es ist offensichtlich so, dass immer wieder andere dastehen, weshalb auch immer. Sie sind arbeitswillig, sonst würden sie ja nicht mitkommen. Aber vielleicht haben sie woanders ihr Glück versucht oder hatten eine Halbtagsbeschäftigung irgendwo anders. Man weiß es nicht. Es geht hier nicht so klar hervor. Aber was hervorgeht, ist, das sind nicht die Faulen gewesen, sondern sie waren bereit zu arbeiten. Sie sagten, es hat sie einfach niemand angestellt. Und als er das erste Mal auf den Markt geht und seine Arbeiter anwirbt, dann gibt er den oder kommt er mit denen überein. Also es findet eine Verhandlung statt über den Arbeitslohn und sie kommen überein, dass ein Denar ein angemessener Lohn für einen Tag ist. Interessant ist, dass mit den anderen Arbeitern, die er zu späterer Stunde holt, finden keine Verhandlungen mehr statt, sondern er sagt ihnen, er wird ihnen geben, was recht ist. Diese Arbeiter vertrauen diesem Gutsbesitzer, dass er ihnen etwas Gerechtes zuteilen wird, sonst würden sie nicht kommen. Das kann man sich ja auch heute nicht vorstellen, dass man einen Arbeitsvertrag abschließt und dann heißt es, er wird oder der Arbeitgeber wird einem geben, was recht ist. Das ist relativ. Aber offensichtlich, dieser Gutsbesitzer ist bekannt oder hat so viel Vertrauen bei den Arbeitern geweckt, dass sie mitkommen. Soweit ist die Geschichte ganz übersichtlich und nachvollziehbar. Interessant wird es am Ende des Tages. Dann wird abgerechnet und jeder Arbeiter bekommt seinen Lohn. Die zuletzt gekommen sind, die bekommen ihren Lohn zuerst. Und der Gutsbesitzer findet, dass ein Denar dafür, was sie geleistet haben, also für eine Stunde, ist ein Denar recht. Die anderen, die den ganzen Tag gearbeitet haben, reiben sich da wahrscheinlich schon die Hände und denken und fangen schon an zu rechnen. Ja, eine Stunde, ein Denar, 12 Stunden, 12 Denare vielleicht. Und es ist aber offensichtlich nicht so, sie haben vergessen, was sie ausgehandelt haben. Sie haben nämlich ausgehandelt am Anfang des Tages, ein Tag, ein Denar. Als sie auch diesen einen Denar, diesen ausgehandelten Denar erhalten, sind sie enttäuscht. Und sie murren und beschweren sich. Sie haben den ganzen Tag gearbeitet. Sie haben die Hitze des Tages getragen. Als es am schwersten war, haben sie gearbeitet. Nicht als die Sonne schon in der Dämmerung stand. Und jetzt sollen sie das Gleiche bekommen wie die anderen? Wie fühlt sich das an für uns? Wenn wir jetzt in dieser Situation wären, der eine arbeitet eine Stunde und bekommt das Gleiche, wie wir für 12 Stunden Arbeit erhalten. Unserem Gerechtigkeitssinn entspricht das nicht, zumindest meinem nicht. Und ich glaube auch, Gerhard Schröder wäre damit nicht einverstanden. Wir denken ja eher so, dass für die gleiche Leistung, für die gleiche Arbeit bekommen wir den gleichen Lohn. Das Problem dieser Männer war, dass sie sich verglichen haben. Und so tun wir das ja letztendlich auch immer in unserem Umfeld. Dadurch, dass wir uns vergleichen, schleicht sich dann die Unzufriedenheit ein. Und auch wenn eigentlich dieser eine Denar ein gut ausgehandelter Lohn war, es fühlt sich doch zu wenig an, weil die anderen ja für viel weniger Arbeit das Gleiche bekommen haben. Auch wenn wir selber genug haben, kann es sich anfühlen, dass wir zu wenig haben, wenn der andere viel mehr hat als wir. Auch wenn wir zu Anfang vielleicht gesagt haben, es reicht uns, wenn ich nur eine Wohnung habe, wo ich gerade unterkomme, aber wenn ich sehe, dass alle anderen um mich herum vielleicht ein großes Haus mit Garten und so weiter besitzen, dann denke ich auch, reicht mir diese Wohnung denn überhaupt? Ja, der Vergleich zum anderen schafft erst die Unzufriedenheit. Wie reagiert dieser Gutsbesitzer darauf? Das möchte ich nochmal lesen. Vers 13 bis 15. Er aber antwortete und sprach zu einem unter ihnen: Freund, ich tue dir nicht Unrecht. Bist du nicht um einen Denar mit mir übereingekommen? Nimm das deine und geh hin. Ich will aber diesem Letzten so viel geben wie dir. Oder habe ich nicht Macht, mit dem meinen zu tun, was ich will? Blickst du darum neidisch, weil ich gütig bin? Der Gutsbesitzer sagt, das ist mein Geld und mit meinem Geld kann ich tun, was ich will. Und außerdem habe ich dich ja gar nicht ungerecht behandelt. Wir haben uns ja darauf geeinigt, dass du einen Denar bekommst. Er könnte theoretisch auch auf die Straße gehen und einfach jedem einen Denar in die Hand drücken. Das hätte die Arbeiter nichts angehen sollen. Ich meine, das nehmen wir uns ja auch heraus, dass wir mit unserem Geld, mit unserem Besitz das tun, was wir wollen. Ich gebe mein Geld aus für ein Haus oder ein Auto oder Kleidung und muss darüber eigentlich keinem Rechenschaft ablegen. In diesem Gleichnis ist der Gutsbesitzer Gott. Es geht ja um den Himmel. Und im Himmel ist derjenige, der ganz oben steht oder der Besitzer aller Dinge ist, das ist Gott. Und was ist denn Gottes Eigentum? Was sagt denn die Bibel darüber? Was ist sein Eigentum? Ich möchte dazu erst eine Stelle aus dem Alten Testament lesen. 2. Mose 19, Vers 5. Das ist, bevor Gott dem Volk Israel die 10 Gebote gibt und ein Bund mit ihnen schließt. Der sagt dazu ihnen: Wenn ihr nun wirklich meiner Stimme Gehör schenken und gehorchen werdet und meinen Bund bewahrt, so sollt ihr vor allen Völkern mein besonderes Eigentum sein, denn die ganze Erde gehört mir. Also, die ganze Erde gehört Gott. Und im Besonderen sein Volk. Einen zweiten Vers will ich lesen aus dem Neuen Testament. Johannes 1, Kapitel 11. 1, Vers 11, natürlich nicht Kapitel 11. 1, Vers 11. Er kam in sein Eigentum und die Seinen nahmen ihn nicht auf. Er, das ist Jesus. Er kam in sein Eigentum. Also Jesus kam auf die Welt in sein Eigentum. Und die Seinen nahmen ihn nicht auf. Die Menschen auf der Erde, die bezeichnet er als die Seinen. Und vielleicht hier auch im Besonderen sein Volk. Wir wissen, dass Gott die Welt geschaffen hat. Und deswegen ist alles, was er geschaffen hat, auch sein Eigentum und sein Besitz. So sagte er ja in Mose, was wir gelesen haben, dass die Erde ihm gehört. Und es gehört ihm nicht nur die Erde, es gehört ihm alles, was er geschaffen hat. Das Universum, die Galaxien, die Sterne, die Planeten, die Erde und die Menschen, die auf dieser Erde sind. Gott ist Eigentümer von allem, was wir sehen und was uns umgibt. Und das ist irgendwie auch logisch. Es wäre es würde etwas von seiner Allmacht beschneiden, wenn wir sagen würden, Gott ist zwar allmächtig, aber das, was ich besitze, das gehört ihm nicht. Im Gleichnis von den Arbeitern heißt es, ich habe die Macht, mit meinem zu tun, was ich will. Also er kann mit seinem Eigentum machen, was er will. Er muss darüber niemandem Rechenschaft ablegen. Niemand hat das Recht, ihn zur Rede zu stellen und ihm zu sagen, Gott, das ist jetzt aber unfair, dass derjenige so ein reiches Erbe bekommen hat, während ich immer fleißig arbeite und trotzdem so arm bin. Manchmal schleichen sich so Gedanken ein, dass wir denken, das hätte uns jetzt aber zugestanden und dem anderen nicht. Wenn du weißt, dass Gott Eigentümer aller Dinge ist, dass er mit dem, was er besitzt, machen kann, was er will, dann kann das dich entweder beruhigen oder das kann dich beunruhigen. Und je nachdem, was diese Frage jetzt in dir auslöst, sagt es zwei Dinge über dich aus. Erstens, wie ist dein Verhältnis zu deinem Besitz? Im Kapitel 19 vom Matthäus Evangelium, also ein Kapitel vor dem, was wir gelesen haben, da geht es auch um Besitz und da geht es um den reichen Jüngling. Das haben wir auch vor kurzem im Hauskreis betrachtet, die Geschichte vom reichen Jüngling. Und die Geschichte ist schnell erzählt. Da ist ein reicher Jüngling, der zu Jesus kommt und ihn fragt, was muss ich tun, um in den Himmel zu kommen? Also es geht wieder um den Himmel. Und Jesus sagt ihm, halte meine Gebote und erklärt ihm noch, was seine Gebote sind. Da sagt der junge Mann, ich tue es doch alles. Da sagt ihm Jesus, ja, und jetzt verkaufe alles, was du hast und folge mir nach. Und da wird auch das Verhältnis zu seinem Besitz offenbar. Und dieser Jüngling, der geht traurig davon. Er will nicht das umsetzen, was er eigentlich schon weiß. Dafür hängt er zu sehr an seinem Besitz. Also er hat diese Frage für sich so beantwortet, dass ihn beunruhigt, dass Gott Macht über seinen Besitz hat. Deswegen will er selber dran festhalten. In Matthäus 6, 26 steht, Seht die Vögel des Himmels an, sie sehen nicht und ernten nicht, sie sammeln auch nicht in die Scheunen, und euer himmlischer Vater ernährt sie doch. Seid ihr nicht viel mehr wert als sie? Also diese Vögel, die haben keinen Besitz. Sie sammeln nichts in Scheunen. Und Gott versorgt sie doch. Wenn dich das also jetzt eher beruhigt, dann, dass Gott sie oder dich versorgt, dann musst du dir auch keine Sorgen um deinen Besitz machen. Und das Zweite, was diese Frage aussagt über dich: Wie ist deine Beziehung zu Gott? Was erwartest du von ihm? Erwartest du von ihm Böses oder Gutes? Wenn Gott alles besitzt und damit machen kann, was er will, denkst du, dass er dir vielleicht einfach alles wegnehmen kann? Einfach so, weil er Macht darüber hat? Einfach so aus Lust und Laune? Oder vielleicht auch aus Bestrafung? Oder erwartest du von Gott, dass er dich jeden Tag neu reich beschenkt? Auch dazu gibt es ein Gleichnis in der Bibel, das Gleichnis vom reichen Kornbauern. Er fährt sehr reiche Ernte ein und sagt dann zu sich, Lukas 12, Verse 19 und 20, Seele, du hast einen großen Vorrat auf viele Jahre, habe nun Ruhe, iss, trink und sei guten Mutes. Aber Gott sprach zu ihm, du Narr, in dieser Nacht wird man deine Seele von dir fordern. Und wem wird gehören, was du bereitet hast? Wir haben manchmal die Illusion, dass wir durch unsere harte Arbeit, durch unsere Schlauheit oder Sparsamkeit zu unserem Besitz gekommen sind. Dabei bedenken wir gar nicht, dass unsere Arbeit erst dadurch möglich ist, dass wir gesund sind, dass wir in einem System leben, wo wir unser Brot verdienen können, dass wir Frieden haben und nicht einfach von einem Tag auf den anderen eine Bombe auf unseren Besitz fällt. Und zu diesen Voraussetzungen haben wir gar nichts beigetragen. In der Bibel werden wir als Verwalter von Gottes Eigentum gesehen. Und dem einen gibt Gott eben mehr, und demjenigen, den er mehr gibt, der hat auch eine größere Verantwortung. Also demjenigen gibt er nicht einfach so mehr. Wenn du den beneidest, der mehr hat, dann musst du auch wissen, dass derjenige mehr Verantwortung hat. Und der eine, der weniger hat, der hat dann eben weniger Verantwortung. Und wenn wir akzeptieren, dass alles, was wir sehen, alles, was um uns herum ist und alle Dinge und Menschen Gott gehören, dann wird sich auch als logische Folge unser Verhältnis zu allen Dingen ändern. Wir machen uns auf der einen Seite nicht mehr so viel Sorgen darum. Schließlich sind wir sowieso nicht die endgültigen Besitzer, wir sind nur die Verwalter. Aber gleichzeitig schätzen wir diese Dinge auch mehr. Wenn jemand von euch mal etwas Wertvolles bei einem Freund ausgeliehen hat, dann weiß man, dass wenn da ein Schaden daran entsteht, es einem viel unangenehmer ist, als wenn es das eigene wäre. Gott stellt uns etwas zur Verfügung und wir dürfen es nutzen und darauf aufpassen. Wir waren letzte Woche in einem Freizeitheim in der Schweiz und Das sind Christen, die sich zusammengetan haben und zusammenleben als Gütergemeinschaft. Und dass es heute sowas noch gibt, das ist fast utopisch, denken wir, und das funktioniert doch gar nicht. Diese 30 Menschen, die leben zusammen unter einem Dach, die essen das gleiche Essen. Daran würde es ja schon häufig scheitern. Sie arbeiten für das gleiche Ziel und jeder erhält nur ein kleines Taschengeld, um für Kleidung zu sorgen und auch mal freie Zeit mit seiner Familie oder so zu verbringen. Eigentlich ist es ein ziemlich kluges Konzept, weil diese Menschen tauschen vielleicht ihr Hab und Gut ein, aber sie erhalten dafür ein Reichtum an Beziehungen und ein Reichtum an Sicherheit und jeder macht das, was er am besten kann. Also es muss nicht jeder kochen. Es muss nicht jeder das Auto reparieren, sondern jeder macht das und dadurch entsteht viel Besitz, sage ich mal, dass sie dann für den Herrn und für die Mission einsetzen. Und ich fragte einen von den Mitarbeitern, weil ich so einen großen Respekt vor dieser Entscheidung hatte, fragte ich ihn, ja, was hat dich das denn gekostet, in da einzutreten? Und er hat so sein Leben erzählt, wie er sich sein Leben aufgebaut hat, geheiratet hat, Kinder bekommen hat, eine Wohnung besessen hat, einen VW-Bus gekauft hat. Und dann kam der Moment, wo er gemerkt hat, das ist nicht das, was er will. Und er ist in diese Gütergemeinschaft gegangen und hat alles dafür aufgegeben, auch seinen VW-Bus und einfach, weil er Gott dienen wollte. Und dann sagte er einen Satz, was ihn am meisten gekostet hat, es hat ihn am meisten Stolz gekostet. Und das konnte ich sofort nachvollziehen. Keine eigenen Errungenschaften mehr, keine eigenen Trophäen mehr, die man sich ins Wohnzimmer stellen kann. Die neueste Technik, mit dem man rumprahlen kann, sondern alles für die Gemeinschaft. Und wenn wir uns bewusst machen, was kostet es uns, wenn wir unseren Besitz so sehen, als wären wir die Verwalter Gottes und nicht selber die Besitzer, dann ist es tatsächlich so, das kostet uns als allererstes unseren Stolz. Es gibt Geschichten von großen Männern, die vieles aufgeopfert und aufgegeben haben. Ihr kennt sicher die Geschichte von Georg Müller, der in England ein Waisenhaus aufgebaut hat für tausende Kinder und in einer Zeit, wo Waisenkinder noch alltäglich waren, hat er sich ihrer angenommen und ihnen nicht nur Verpflegung gegeben, sondern auch für ihr geistliches Wohl gesorgt. Er hatte auch nichts und hat ein riesiges Werk aufgebaut, einfach aus Glauben. Er hat tagtäglich dafür gebetet und tagtäglich die Gaben dafür erhalten, dass er diese vielen tausend Mäuler stopfen konnte. Oder letzte Woche habe ich auch die Geschichte eines Mannes gehört, die ihr vielleicht auch kennt, von dem Ärzte-Ehepaar John, die in den südamerikanischen Anden ein Krankenhaus aufgebaut haben. Diese Geschichte, wer sie noch nicht kennt, dem kann ich ans Herz legen, dass er sich damit bekannt macht. Es gibt Bücher von diesem Herr John. Und in diesem Vortrag letzte Woche, als er das alles so erzählt, wie sie einfach durch Gebet und Glauben das eine und das andere erhalten, wie sie Millionen an Spenden bekommen, wie sie die modernsten Geräte in ihre Klinik bekommen, einfach aus Glauben. Dieser Mann, der hatte auch viel aufgegeben dafür, dieser Dr. John, seine glänzende Karriere, die wahrscheinlich vor ihm lag, nachdem er in Yale als Arzt ausgebildet worden war. Und dann sich in eine Situation zu begeben, wo man völlig auf Gott angewiesen ist, das ist etwas, was Gott belohnen wird. Wir haben in diesem Gleichnis gelesen, dass Gott alles besitzt. Und uns leuchtet das wahrscheinlich relativ schnell ein. Wenn wir wissen, dass Gott die Welt geschaffen hat, dann folgern wir auch daraus, dass Gott alles besitzt. Die Menschen dieser Welt, die lehnen das aber ab, dass Gott Eigentümer aller Dinge ist. Und sie verneinen es zum Beispiel, indem sie sagen, ja, Gott hat gar nicht die Welt geschaffen. Die Welt ist aus dem Nichts entstanden, ganz langsam. Und deswegen ist die jetzt auch so, wie sie ist. Und das ist klar, wenn jemand nicht daran glaubt, dass die Welt geschaffen wurde, dass er dann auch nicht glaubt, dass er sich an die Regeln halten muss, die derjenige aufgestellt haben soll. Dieses Denken hat sich natürlich breit gemacht und das führt dann eben zu diesen Auswüchsen, die wir heute kennen, dass es Einzelne gibt, die sehr viel haben, andere, die sehr wenig haben, einfach weil die Menschen ihr Besitz nicht von Gott zur Verfügung gestellt sehen, sondern selbst erarbeitet haben, denken sie. Aber nochmal zurück zu dem Gleichnis. Es hat uns nämlich noch mehr zu sagen, als dass Gott mit seinem Eigentum machen kann, was er will. Und diese Frage wird auch indirekt beantwortet, was Gott mit seinem Eigentum machen will. Dass er es machen will, das wissen wir, aber was will er damit machen? Dass er denjenigen, die wenig gearbeitet haben, mehr gegeben haben, hat, das ist ein Ausdruck seiner Güte. So sagt er es zumindest. Blickst du darum neidisch, weil ich gütig bin? Also Gott geht mit seinem Besitz gütig um. Und wie kommt es dazu, dass diejenigen, die viel weniger gearbeitet haben, auch das Gleiche erhalten? Dieser Gutsbesitzer denkt vielleicht, naja, die haben den ganzen Tag nach Arbeit gesucht und kommen jetzt nach Hause und draußen zu Hause wartet wahrscheinlich die Familie auf ihren Versorger und er kommt nach Hause und er hat nichts vorzuweisen. Oder vielleicht nur ein Zwölftel Denar. Das reicht wahrscheinlich nicht für alle zum Essen. Er denkt sich, diese armen Kerle, die haben ja auch Willen gezeigt und sie wollen auch ihre Familie versorgen. Er hat Mitleid mit ihnen. Er gibt ihnen so viel, als hätten sie den ganzen Tag gearbeitet, damit sie wenigstens heute satt werden. Wer weiß, wie es an den anderen Tagen ist. Ja, so ist Gott. Das will uns Jesus auch hier lehren. Der Vater, der ist gütig. Und ihm gehört zwar das ganze Universum, aber es gehört ihm nicht, weil er so geizig ist und alles zusammengerafft hat. Er geht mit seinem Gut großzügig um. Und wenn wir Gottes Kinder werden, dann müssen wir keine Angst haben, dass Gott uns einfach alles wegnimmt. Und wenn das so sein wird, dass wir etwas aufgeben müssen, so sagt er uns auch im Kapitel davor, Matthäus 19, 29, und jeder, der Häuser oder Brüder oder Schwestern oder Vater oder Mutter oder Frau oder Kinder oder Äcker verlassen hat, um meines Namens Willens, der wird es hundertfältig empfangen und das ewige Leben erben. Also wenn dich Gott belohnt, dann macht er nicht einfach eine Rechnung, wo du zu ihm kommst und das einreichst, was du ausgegeben hast, und dann erstattet er dir das und dann ist gut damit. Nein, er gibt einem das hundertfältig zurück. Also Gott rechnet nicht auf Nachkommastellen. Er schüttet dann einfach den ganzen Geldsack vor dir aus, ja, hundertfältig bekommst du es zurück. So großzügig geht es im Reich des Vaters zu. Wo er herrscht, da herrscht Überfluss. Und das fühlt sich für uns manchmal nicht gerecht an, dass derjenige, der viel weniger im Reiche Gottes geleistet hat, das gleiche ewige Leben bekommt? Könnte man ihm vielleicht nicht ein Zwölftel des ewigen Lebens geben? Aber Gott gibt den Überfluss. Stellt euch vor, Gott würde alles ganz genau berechnen. Ich glaube, dann wäre es ziemlich schlecht um uns alle bestellt. Wenn Gott wirklich uns das geben würde, was wir verdient hätten. So viele Jahre unseres Lebens haben wir vielleicht vergeudet, ohne etwas für Gott, nach Gott zu fragen oder etwas für ihn zu tun. Wollen wir, dass er uns das angemessen berechnet? So oft haben wir ihn mit unserem Tun beleidigt. Wollen wir, dass er das uns heimzahlt? Wollen wir Gott ernsthaft eine Leistungsabrechnung vorlegen und auf unseren Lohn pochen? Ja, der Lohn könnte eigentlich nur darin bestehen, dass er uns abweist. Aber zum Glück, ja zu unserem großen Glück, rechnet Gott anders. Der Lohn, den wir erhalten, ist kein Leistungslohn. Der Lohn, den wir erhalten, ist ein Gnadenlohn. Warum hat Jesus eigentlich dieses Gleichnis erzählt? Oder auch anders gefragt, für wen hat er es erzählt? Das offenbart sich im letzten Abschnitt, im letzten Vers dieses Gleichnisses. Für die Ersten und für die Letzten. Diese beiden Gruppen, die kommen nämlich nicht nur in seiner Geschichte vor, sie befinden sich überall. Die Ersten, das sind die Frommen, die Theologen, die Schriftgelehrten, die Gesetzestreuen. Das möchte ich jetzt auf keinen Fall als negativ darstellen. Das sind nämlich alles gute Dinge. Wenn man fromm, schriftgelehrt ist und gesetzestreu. Und dann gibt es noch die Letzten. Wer sind die Letzten? Das waren vielleicht damals die Zöllner, die Verachteten, die nicht zum Volk Gottes dazugehört haben, die Samariter. Ja, und zu diesen Letzten möchte Jesus Mut machen. Es gibt diese überraschende Wende in dieser Geschichte, die dazu führt, dass sie den gleichen Lohn bekommen, den unerwartet großen Lohn. Jesus sagt zu ihnen, denkt nicht an eure verpfuschten Jahre und denkt nicht daran, was ihr alles verpasst hat an Chancen. Versinkt nicht in Selbstmitleid und in Selbsthass. Versucht nicht, euch selbst gerecht zu machen. Kehrt um und kommt zu mir. Stellt mir euer Leben zur Verfügung, auch wenn ihr denkt, das ist so wenig. Und am Ende werdet ihr das Gleiche haben wie die anderen. Genauso wie die anderen werdet ihr zu meinem Reich gehören. Ihr werdet das ewige Leben haben, diesen unverdienten, überreichen Lohn. Und die Ersten möchte Jesus warnen. Ihretwegen gibt es ja diese überraschende Wende in der Geschichte von dem verkehrt herum ausgezahlten Lohn. Wenn der Gutsbesitzer einfach bei den Ersten angefangen hätte, sie hätten sich über ihren Denar gefreut und nach Hause gegangen und dann hätten die gar nichts mitbekommen, dass die zuletzt kamen, auch nur einen Denar bekommen haben. Aber wieso tut er das nicht? Weil er ihnen sagen will, bildet euch ja nichts ein auf eure Leistungen. Meint nicht, dass ihr Gottes Güte erarbeiten könntet. Ihr habt nicht den geringsten Grund, über diese Spätankömmlinge schlecht zu denken oder auf sie herabzublicken. Ihr lebt genauso von Gottes Gnade wie sie. Seht es doch als Vorrecht, dass ihr so lange bei mir arbeiten durftet und vom Herumlungern bewahrt wurdet. Gönnt den anderen doch auch, dass sie den Weg ins ewige Leben gefunden haben. Freut euch, dass ich so gütig bin zu allen Menschen und nicht jedem seine Sünde so bestrafe, dass er nicht mehr zu mir finden kann. Und wenn ihr euch nicht darüber freuen könnt, dann müsst ihr noch etwas lernen. Nämlich, dass wir alle von Gottes Güte leben. Dann müsst ihr euch hinten anstellen und sie rücken auf. Dann seid ihr die Letzten und sie sind die Ersten.